Radio 1. Die Profis. Mit Hendrik Schröder.
Moin moin und herzlich willkommen zu den Profis, dem Wissenschaftsmagazin auf Radio 1. Wir reden heute unter anderem darüber, dass die meisten von uns immer weniger sprechen. Also jedes Jahr verlieren die meisten von uns ein paar hundert Wörter, die sie weniger kommunizieren. Und die Frage ist, wo gehen die hin? Ist das schlimm? Und natürlich auch diese Studie, die es dazu gibt, diese neue, ist natürlich interessant zu wissen, wie misst man überhaupt fehlende Wörter? Außerdem soll gleich die neue Mondmission unser Thema sein, Artemis 2. Ist ja die Frage, warum fliegen nach 50 Jahren wieder Menschen zum Mond? Was suchen die da eigentlich? Wo wir doch dachten, der Mond ist durch, der Mars ist doch das neue Ding. Also auch darüber werden wir reden. Und vorher spielen wir aber noch das Scanner-Spiel. 0331 70 99 111 ist die Nummer. Wenn Sie schon wissen, worum es geht, dann also bei dem Spiel und wie das geht, dann können Sie gerne jetzt schon anrufen. Ansonsten erkläre ich das auch gleich nochmal. Da sind die Villagers, Summer's Song. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Spielen wir gleich. Den Scanner funktioniert folgendermaßen. Ich spiele Ihnen diverse, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vor oder auch nur vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Jeder Scan hat entweder die Möglichkeit, wahr zu sein oder falsch zu sein. Sie hören gut zu und sagen mir dann, ob das wahr ist oder falsch, richtig oder falsch. Und wenn Sie das dreimal richtig machen, hintereinander oder aber nachrücken sozusagen, wenn jemand vor Ihnen das falsch macht, dann gewinnen Sie in dieser Woche ein Buch von Lonely Planet Autoren und anderen bekannten Reisenden, Travelern. Das Buch heißt Der beste Moment deines Lebens, 100 Reisen, die dein Leben verändern. Aus dem Lonely Planet Verlag, hat 272 Seiten und man findet da zahlreiche Reisegeschichten drin, die man sonst so mit einer Pauschalreise vielleicht nicht erlebt. Keine Ahnung, wenn man im Oman beim Trampen mitgenommen wird oder wenn man mit Gauchos durch Patagonien reitet. Solche Geschichten stehen da drin. In diesem Buch, Der beste Moment deines Lebens, 100 Reisen, die dein Leben verändern, aus dem Lonely Planet Verlag. Also melden Sie sich gerne, wenn Sie mitscannen, mitraten wollen. 0331 70 99 111. Gleich geht's los. Ja, so hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Moscow Man und Scud FM haben niedrigen Blutzucker. Low Blood Sugar gehört bei den Profis auf Radio 1, wo wir jetzt das Scannerspiel spielen und zwar mit Stefan aus Pankow, der das Ganze noch nie gemacht hat. Guten Tag, Stefan.
Hallo.
Stefan, dann haben wir fast was gemeinsam. Bitte. Ich habe es auch noch nicht so oft gemacht an dieser Seite der Leitung.
Achso.
Soll ich es nochmal erklären?
Achso. Ich glaube, ich habe dir im Off sozusagen bereits eine Einweisung bekommen.
Ja.
Und währenddessen die Musik spielte. Und insofern,
super. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ich spiele diverse sogenannte Scans vor, also Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die richtig sein können oder falsch. Sie müssen gut zuhören, das dann raten und mir sagen, ob das richtig ist oder falsch. Wenn Sie dreimal richtig liegen, gewinnen Sie das Buch Der beste Moment deines Lebens, 100 Reisen, die dein Leben verändern, aus dem Lonely Planet Verlag. Und wenn Sie danach nochmal alles oder nichts spielen wollen, können Sie sogar ein Abo des Magazins Zeitwissen gewinnen. Relativ einfach.
Das wäre toll.
Was läuft da bei Ihnen im Hintergrund, Stefan? Quatscht da jemand oder ist das so ein Fernseher-Second-Screen?
Ja, da quatscht da noch Radio 1.
Ja, das wäre gut, wenn Sie das ausmachen, bitte. Also sonst kriege ich Ohren.
Das wäre jetzt.
Ja, jetzt ist besser.
Bitte.
Okay, wollen wir mal loslegen? Wollen wir mal loslegen, Stefan, mit dem ersten?
Von mir aus Start, klar.
Alles klar, gut zu hören. Aufregend.
Quastenflosser hörten früher mit der Lunge. Die Fische gelten heute als lebende Fossilien, denn ihr Körperbau hat sich seit rund 400 Millionen Jahren kaum verändert. Doch Paläontologen aus Genf haben eine überraschende Entdeckung gemacht. Urzeitliche Quastenflosser nutzten ihre Lunge nicht nur zum Atmen, sondern auch zum Hören. Die verknöcherte Lunge der Fische hat Schallwellen aufgenommen und an das Innenohr weitergeleitet. Mit der Rückbildung der Lunge bei modernen Arten ist diese Doppelfunktion verloren gegangen.
Ist das richtig oder falsch, Stefan, dass Quastenflosser früher mit der Lunge hören konnten?
Blödsinn.
Blödsinn?
Ja.
Tja, leider raus. Das ist richtig. Das ist richtig, dass die urzeitlichen Quastenflosser über die Lunge hören konnten, haben die Paläontologen des Naturhistorischen Museums Genf herausgefunden. Haben sie bei 240 Millionen Jahre alten Fossilien entdeckt. Die konnten tatsächlich hören, die Quastenflosser. Wow. Stefan, vielen Dank für die Premiere und bis bald wieder vielleicht an dieser Stelle. Ciao, ciao.
Schön. Und danke für die Sendung.
Ja, sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo nach Chemnitz. Guten Tag. Oh, jetzt habe ich doch aus Versehen den Karis aus Chemnitz den falschen Knopf gedrückt. Siehst du, der Auswärtsmoderator macht nur Quatsch. Das ist dann aber die Chance für Katharina aus Potsdam. Moin, moin.
Hallo.
Katharina, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Scan, wenn Sie einverstanden sind. Oder sollen wir uns erst ein bisschen kennenlernen? Nee.
Das ist mir völlig gleich.
Das hört man gerne. Alles klar, los geht's. Zuhören.
Essensroutinen erschweren das Abnehmen. Wer abnehmen möchte, sollte möglichst jeden Tag etwas anderes essen. Das ist das Ergebnis einer Studie der American Psychological Association. In einem 12-wöchigen Abnehmprogramm wurden Teilnehmende, die häufig die gleichen Lebensmittel auf dem Speiseplan hatten, mit denen verglichen, die sich vielfältiger ernährt haben. Dabei wird deutlich, jeden Tag neue Essensentscheidungen zu treffen, hilft bei der Gewichtsabnahme.
Tja, Katharina, weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Abnehmen beschäftigt haben. Machen ja viele. Kann das sein? Essensroutinen erschweren das Abnehmen?
Nein, ich glaube, das ist nicht richtig.
Es ist nicht richtig, sagen Sie. Und das... Es nicht richtig ist, ist richtig. Es ist genau andersherum. Diese Studie der American Psychological Association ergab, dass die Teilnehmenden, die sich routinemäßig mit denselben Mahlzeiten ernährten, besser Gewicht abgenommen haben als die, die sich abwechslungsreich ernährt haben. Kommt man vielleicht auch nicht gleich drauf, aber Sie haben wie aus der Pistole geschossen, das richtige Gefühl gehabt oder das gewusst?
Ja, vielleicht ist es tatsächlich Erfahrung, aber ich glaube, man kann viel besser einschätzen, was und wie viel man isst, wenn man das Essen gut kennt, als wenn man immer so sich von der Abwechslung leiten lässt.
Das ergibt total Sinn. Wieder was gelernt. Wollen wir dann den dritten Scan wagen? Und wenn Sie da richtig liegen, dann haben Sie das Lonely Planet Buch ja schon mal in der Tasche.
Unbedingt.
Okay.
Deepfakes können Radiologen nicht täuschen. KI generiert immer realistischere Bilder. Nicht nur von Menschen, sondern auch von Knochen und Organen. Ein New Yorker Klinikum hat getestet, ob Radiologen die KI-generierten Röntgenaufnahmen ohne Kontext als solche erkennen können. Dafür haben sie Radiologen aus verschiedenen Ländern Röntgenaufnahmen verschiedener Körperregionen geschickt und sie gebeten, die Bildqualität zu beurteilen. Das Ergebnis? Alle Radiologen haben die Bilder als Deepfakes enttarnt.
Tja, Deepfakes, Katharina, gerade ja echt ein Thema in wesentlich unangenehmeren Zusammenhängen. Aber hier die Behauptung, dass Deepfakes, dass Radiologen sich davon nicht täuschen lassen in ihrem Bereich. Was denken Sie?
Nee, ich glaube leider, das stimmt auch nicht. Ich glaube nicht, dass alle das alle immer finden können.
Ist falsch, ja, dass alle Radiologen alle Bilder als Deepfakes enttarnt haben.
Ich glaube, das ist falsch.
Und es ist tatsächlich falsch. Bei dem Experiment haben nämlich nur 7 von 17 Radiologen erkannt, dass es sich um ein KI-generiertes Bild gehandelt habe. Selbst nachdem sie darauf hingewiesen wurden, erkannten nicht alle die KI-Bilder. Also sogar die KI selber, und das fand ich auch ganz abgefahren, konnte nicht alle Röntgenaufnahmen richtig zuordnen. Also am Ende weiß überhaupt niemand mehr, von wem das eigentlich ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dass Sie das Lonely Planet Buch »Der beste Moment deines Lebens, 100 Reisen, die dein Leben verändern« gewonnen haben, Katharina. Und die Frage sich jetzt stellt, möchten Sie weiterspielen?
Ach, das ist so schwer, weil dieses Buch wirklich, wirklich interessant klingt. Aber wenn man so im Spielrausch ist, habe ich schon auch echt Lust, noch mal weiterzuspielen.
Ich auch.
Also ich spiele einfach noch weiter.
Okay.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder... verlieren alles.
Alles oder nichts, Zeit, Wissen und Lonely Planet oder gar nichts. Der letzte Scan. Los geht's.
Jo.
Dinosaurier brauchten lange beim Eierausbrüten. Wie haben vogelähnliche Dinosaurier eigentlich ihre Eier ausgebrütet? Das haben Forschende aus Taiwan mit Hilfe von Eiern aus Harz untersucht, die an Wärmesensoren angeschlossen waren. So konnten die Forscher die Temperatur im Inneren der Eier messen. Dabei haben sie eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Dinos haben ihre Eier weniger effizient ausgebrütet als die heutigen Vögel. Statt auf Körperwärme verließen sich die vogelartigen Dinos ganz auf die Sonne. Die Folge? Die kleinen Baby-Dinos schlüpfen nacheinander statt gleichzeitig und die Brut war insgesamt weniger effizient.
Die kleinen Baby-Dinos schlüpfen nacheinander statt gleichzeitig und die Brut war insgesamt weniger effizient. Richtig oder falsch?
Das ist wirklich schwer. Ich habe so einen Dinosaurier-Experten zu Hause und ich weiß, dass überhaupt nur ganz wenige Saurier ausgebrütet haben. Ich glaube, es stimmt.
Wirklich?
Oder?
Na gut. Es stimmt tatsächlich, die Forscher haben das Brutverhalten da untersucht und dieser vogelartige Dino, dieser Oviraptor, war 1,5 Meter lang, hatte ein Gewicht von rund 20 Kilo und seine Nester hat er in halboffener Form gebaut aus mehreren Eierringen und die Anordnung der Eier hat verhindert, dass die Dinos mit allen Eiern gleichzeitig in Berührung kommen und das hat unter anderem eben vermuten lassen, dass die Dinos gar nicht selbst gebrütet haben. Naja. Dementsprechend alles richtig, was Sie gemacht haben. Sie kriegen das Buch und das Zeitwissen-Abo und haben einen wunderschönen Tag damit gewonnen.
Vielen Dank, Hendrik, und danke für die Sendung. Es ist wirklich super, überhaupt für euer ganzes Team. Es ist großartig,
super.
Radio 1 zu hören.
Das hören wir sehr gerne, gebe ich weiter. Bis bald, ciao, ciao.
Ja, danke schön.
Die Profis um 9.40 Uhr. Starten jetzt mal in den Weltraum. Am Mittwochabend, 18.35 Uhr Ortszeit, da startet nach über 50 Jahren wieder eine bemannte Mondmission vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida, in den USA. Artemis II-Mission nannte sich das Ganze. 4 AstronautInnen auf dem Weg Richtung Mond. Es ist jetzt zwar keine Landung auf dem Mond geplant, aber Artemis II soll, ja, die Grundlagen dafür schaffen, dass wieder gelandet werden kann. Und während dieser 10-tägigen Mission ist eine Umrundung des Mondes geplant, bei der die Crew unter anderem den Südpol für eine künftige Landung auskundschaften soll. Welche weiteren Forschungsziele relevant sind und was Artemis II für künftige Missionen bedeutet, das erklärt uns jetzt Mondexperte Dr. Mirko Krumpe, Röntgenastronom am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Moin, moin, Herr Krumpe.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Krumpe, wollen wir vielleicht zunächst mal gemeinsam so in das Raumschiff gucken, in den Alltag der Astronautinnen und Astronauten. Was machen die gerade? Wie muss man sich das vorstellen, was die bisher da erlebt haben?
Also jetzt gerade ganz konkret bereiten sich vor zu schlafen. Also die Astronauten werden jetzt da demnächst die Nachtruhe antreten, nach einem sehr langen Tag wieder. Das Raumschiff befindet sich etwa gerade auf ein bisschen mehr als die Hälfte zum Mond haben wir geschafft. Also wir sind jetzt 235.000 Kilometer von der Erde weg und 207.000 Kilometer zum Mond brauchen wir noch. Und wir bewegen uns gerade mit einer Geschwindigkeit von etwa 4.500 Kilometer pro Stunde. Also so nähern wir uns gerade den Mond. Ansonsten war nach dem Start die Zeit sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv, also vor allem der erste Tag. Das Raumschiff wurde in eine Umlaufbahn eingeschossen, dass man erstmal 24 Stunden hat, um das komplette System zu testen, bevor man sich wirklich entscheidet, zum Mond zu fliegen. Und daher war am ersten Tag sehr viel zu tun. Die Astronauten mussten sogar in der Nacht geweckt werden, um wieder eine Kurskorrektur zu machen. Und dann hat man sich sozusagen am zweiten Tag, kann man der Erde nochmal ganz nah auf 185 Kilometern, dann hat man sich aber entschieden, es funktioniert alles, wir fliegen zum Mond und jetzt wird man erst wieder in 10 Tagen zurück sein zur Erde.
Ich habe, glaube ich, von Alexander Gerst war das, glaube ich, dem wohl bekanntesten, in Deutschland bekanntesten Menschen, der mit dem Weltraum zu tun hat, gelesen. Der hat gesagt, ja, wir Astronauten wissen nie, ob wir auch zurückkommen. Allerdings habe ich das in der Boulevardpresse gelesen und dachte, also reist man da wirklich mit so einem Gedanken im Kopf los, dass es ständig um Leben und Tod geht? Ich glaube nicht, oder?
Nee, das ist nicht der Fall. Also ich glaube, das würde auch kein Astronaut machen. Es gibt natürlich immer ein Restrisiko, was sie nicht ausschließen können. Aber vor allen Dingen bei diesem ersten Testtag wurden wirklich nicht nur die Systeme getestet, sondern auch die Redundanz dieser Systeme, also sozusagen die Backup-Möglichkeit. Und es gibt immer wieder kleine Probleme. Es gab jetzt auch schon kleine Probleme mit der Toilette, mit dem Wassertank, mit dem Heliumtank, der sozusagen den Druck für den Triebwerk herstellt. Und das konnte aber alles bisher behoben werden, beziehungsweise konnte man umschalten auf die redundanten Systeme. Man würde da sozusagen nie zum Mond fliegen, wenn man auf dem letzten System arbeitet und keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas zu korrigieren, wenn dieses System nicht funktioniert.
Okay, also das ist dann eher Bereich Hollywood und was Filme daraus machen. Vielleicht schauen wir mal einmal so auf die Hintergründe von der Mission. Können Sie sagen, was neu ist bei Artemis II?
Also was diesmal wirklich neu ist, dass wir ein komplett neues Transportsystem für den Mond testen müssen. Und es geht ja diesmal auch nicht mehr darum, mit dem gesamten Artemis-Programm dort nur hinzufliegen, um ein paar Fußabdrücke zu hinterlassen oder eine Flagge aufzustellen, sondern wir fliegen diesmal dahin, um wirklich dort zu bleiben. Es ist also sozusagen die Idee, eine Mondstation aufzubauen und dann dort auch Astronauten ständig zu haben und zu lernen, wie leben wir denn da draußen im Weltraum.
Und dazu soll vor allen Dingen der Südpol ja jetzt ein bisschen erkundet werden vom Mond, so habe ich gelesen. Was ist daran so interessant und wieso ist der jetzt für künftige Landungen, für das, was Sie beschreiben, was da möglicherweise aufgebaut werden soll, warum soll er da erforscht werden?
Das ist sozusagen das Neue zu den Apollo-Programmen. Im Apollo-Programm ist man ja nur auf der äquatorialen Ebene gelandet, weil man es von den Raketen auch nicht besser konnte. Und damals hatte man gedacht, es gibt auf dem Mond gar kein Wasser. Das wird man erstmal denken, na, wie soll es denn da überhaupt Wasser geben? Aber auf dem Südpol gibt es Bereiche, die sind immer im Schatten. Und daher vermutet man, beziehungsweise man konnte es auch jetzt messen mit Satelliten, dass es dort Wasser gibt. Also Wassereis, wie es bei uns auf der Erde vorhanden ist. Das Problem ist im Moment, wir wissen noch nicht, wie viel davon gibt es auf dem Mond. Es kann eine ganz dünne Schicht sein, es kann aber auch metertief oder kilometertief in diesen Südpolkratern in den Mondboden gehen. Und daher wollen wir das erstmal erkunden. Aber auch dann dort, wenn das Wasser wirklich in ausreichenden Mengen vorhanden ist, die Station aufbauen, weil sie können dann natürlich viel leichter die Menschen am Leben halten und auch weiterreisen, später mal in Richtung Mars, wenn sie dort auf dem Mond die Raketen nachtanken können.
Also ja, das ist was ich mich auch gefragt habe, weil so als Laie denkt man, was ist das denn jetzt wieder mit dem Mond? Also da eine Station aufbauen und so, eigentlich dachte man, der Mond ist doch erstmal durch, alle reden nur noch von Mars-Missionen. Also ist Artemis II schon indirekt auch verknüpft mit angedachten künftigen Mars-Missionen?
Es ist beides. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viele offene Fragen auf dem Mond. Also wir Wissenschaftler wären damals sehr, sehr gerne schon in den 18 auch wieder hingereist zum Mond. Aber so eine Riesenrakete, die man hier braucht zum Mond, die ist extrem teuer. Aber in der Tat ist diesmal das Ziel nicht nur der Mond, sondern vor allen Dingen auch zu lernen, wie man da draußen leben kann, länger leben kann. Wie baut man sich, ich sage jetzt mal, so eine Art Mondhäuser auf? Es sind natürlich zum Anfang werden es Stationen sein, die man da hinfliegt, landet, also kleine Module, wo dann die Menschen drin leben. Aber später ist natürlich das Ziel, nicht mehr alles zum Mond zu fliegen oder nicht mehr alles zum Mars zu fliegen, sondern die Stoffe, die es dort auf dem Mond oder auf dem Mars gibt, benutzen zu können, um dann Häuser zu bauen oder da permanent mit zu leben.
Wow, das Comeback des Mondes. Dr. Mirko Krumpe, Röntgenastronom am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, klärte uns auf, was die Artemis II-Mission alles bringen soll und kann. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Frohe Ostern. Tschüss.
Ebenso. Tschüss.
Zum Klärwerk. Eigentlich sollen Mikroorganismen in Klärwerk, in Kläranlagen, das Abwasser reinigen. Soweit so klar. Doch anscheinend produzieren sie teilweise eben dieses Treibhausgas, Lachgas, gefährlich. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts hat sich genauer damit beschäftigt und sie haben 14 neue Arten von Bakterien in unseren Kläranlagen entdeckt. Und diese Bakterien, jetzt wird es so ein bisschen knifflig, wohnen in den Zellen anderer Tierchen, ihren Wirten. In diesem Fall ist der Wirt das Wimperntierchen, wenn wir über die Kläranlagen reden. Mit diesem Wirt gehen die Bakterien eine Lebensgemeinschaft ein zum gegenseitigen Vorteil. Die Bakterien versorgen die Wimperntierchen zum Beispiel mit Energie, indem sie schädliches Nitrat aus dem Abwasser entfernen und umwandeln. Soweit so richtig und gut eigentlich. Aber warum diese Verbindung schädlich für unser Klima sein könnte, das bespreche ich jetzt mit Dr. Jana Miluka. Frau Miluka ist Gruppenleiterin der Forschungsgruppe Treibhausgase am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Moin, moin nach Bremen. Hallo, Frau Miluka.
Ja, guten Morgen. Moin aus Bremen.
Also ich fasse nochmal zusammen, wie ich das verstanden habe. Neu entdeckte Bakterien in Kläranlagen produzieren Lachgas, weil sie im Wimperntierchen sitzend Nitrat veratmen zu Lachgas. Und das gefällt dem Wirt der Bakterie, also dem Wimperntierchen, aber nicht dem Klima. Und das haben Sie jetzt rausgefunden. Ist das richtig so?
Ja, das ist grundsätzlich richtig so. Wir haben diese Organismen erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und eigentlich alle Arten, alle Spezies von diesen Bakterien, die wir bis jetzt gesehen haben, können das Nitrat komplett bis zu Stickstoffgas umwandeln. Das heißt, das Lachgas wird zwar produziert als Nebenprodukt, aber es wird gleich auch weiter reduziert zum Stickstoffgas. Und das ist halt nicht schädlich. Das kann einfach entweichen und stört niemand. Was uns überrascht hat, dass in den Kläranlagen halt eine Art von diesen Bakterien besonders oft vorkommt, die das Nitrat halt nicht komplett bis zum Stickstoffgas verarbeiten kann, veratmen kann. Aber es hört schon auf der vorletzten Stufe. Das heißt, Lachgas wird produziert, aber es wird halt nicht weiter reduziert. Und es entweicht halt aus der Zelle, was natürlich nicht so besonders gut ist, weil das dann ins Wasser kommt und aus dem Wasser dann in die Atmosphäre.
Verstehe. Und das war also, dass die das nicht bis zu Ende verarbeiten, sondern nur bis zur Lachgasstufe, ja, sozusagen. Das war jetzt eine komplett neue Erkenntnis, dass das so passiert.
Das war für uns sehr überraschend, weil wie gesagt, von den 20 Arten, die wir bis jetzt gesehen haben von diesem Bakterium, ist das die einzige, die halt diesen letzten Enzym verloren hat, irgendwie, evolutionär wahrscheinlich. Und deswegen auch die Kapazität halt Lachgas ins Stickstoffgas umzuwandeln. Und was natürlich ein bisschen problematisch ist, dass es unglücklicherweise auch die Art ist, die am meisten vorkommt in den Kläranlagen, die wir untersucht haben.
Okay. Also das Stickstoffgas ist unproblematisch, ne? Das
sehe ich. Das ist natürlich unproblematisch. Ja. Das daraus besteht unsere Atmosphäre aus 2/3. Das stört uns nicht. Wir können es halt nicht veratmen, aber es ist schädlich. Ist es auch nicht. Lachgas entgegen ist halt ein sehr potentes Treibhausgas. Ne? Es ist das drittwichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre. Und das Problematische ist, es ist halt sehr langlebig. Das Lachgas, das jetzt in die Atmosphäre entweicht, bleibt dort so ungefähr 100, 110 Jahre. Mhm. Also,
Verstehe. Also das heißt aber, wir brauchen ja diese Mikroorganismen und diesen Prozess, ja, zur Klärung des Wassers. Anders geht es ja nicht, also so funktioniert es gerade, aber fürs Klima ist es eben schlecht. Was machen wir jetzt?
Also wir brauchen diese Bakterien auf jeden Fall, weil für uns ist es in den Kläranlagen sehr wichtig, dass die Organismen das Nitrat halt entfernen. Ne? Das ist Stickstoff muss aus dem Abwasser raus, bevor das Abwasser dann rausgelassen werden kann. Und das machen die Mikroorganismen, das machen die denitrifizierenden Organismen, die umwandeln das Nitrat, das schädlich ist für unsere Gesundheit und für die Ökosysteme, in das Stickstoffgas grundsätzlich. Natürlich passiert es, dass halt teilweise ein Teil von dem Nitrat halt nicht komplett in das Stickstoffgas umgewandelt wird und als Lachgas dann entweicht. Und deswegen sind halt Kläranlagen auch wirklich eine menschengemachte Quelle von Lachgas. Das ist halt so, was kann man dagegen machen? Das ist die große Frage. Leider brauchen wir die Bakterien und im Moment wissen wir als Mikrobiologen nicht wirklich, wie wir halt die Kapazität, das Lachgas wieder weiter zu verarbeiten, geben können. Es gibt Mikroorganismen, die Nitrat und Ammonium umwandeln, ohne Lachgas als Zwischenprodukt zu produzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Solche Kläranlagen gibt es schon auf der Welt. Wir haben auch Organismen, die wir wissen, die speziell halt Lachgas nehmen und das weiter reduzieren in Stickstoffgas. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, die irgendwie ans Board zu nehmen und gucken, ob die unser Lachgasproblem lösen können.
Mhm. Kann ich auch ketzerisch vielleicht nicht sagen, ja, das Klima ist wichtig, aber da sind andere Sachen vielleicht relevanter fürs Klima als ausgerechnet die Vorgänge in Klärwerken und wir können das vielleicht auch so lassen und zusehen, dass wir das anderswo kompensieren?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, wir sollen davon wissen, dass das ist auch unsere Arbeit, was wir machen. Wir versuchen rauszufinden, was da alles passiert und was sind die Quellen und die Senken von diesen Treibhausgasen. Ob das jetzt wirklich die Quelle, mit der wir uns am dringendsten beschäftigen sollen, das denke ich auch nicht. Es wird halt sehr viel Lachgas produziert, zum Beispiel von den In der Erde, wo wir halt Pflanzen anbauen, von denen, wo wir Nährstoffe zugeben, das ist natürlich eine viel größere Quelle von Lachgas in die Atmosphäre. Also vielleicht, wenn wir etwas wirklich in großem Ausmaß erreichen wollen, könnten wir vielleicht dort anfangen.
Vielen Dank, Dr. Jana Miluka, Gruppenleiterin der Forschungsgruppe Treibhausgase am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern Mikroorganismen, Bakterien in Kläranlagen dazu beitragen können, den Klimawandel voranzutreiben. Vielen Dank dafür, Frau Miluka.
Ja, ich bedanke mich auch.
Frohe Ostern, tschüss. Roxy Music, Love is the Drug. 10.40 Uhr gleich zu hören. Radio 1, die Profis, wo wir jetzt über den Thymus reden. Herz, Lunge, Nieren kennt man, klar, aber Thymus, die Thymusdrüse, ein kleines Organ im oberen Brustraum. Und die spielt bei Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle für das Immunsystem, weil sie sogenannte T-Zellen bildet. Also das sind spezialisierte Zellen, die Krankheitserreger erkennen und bekämpfen. Das wusste man soweit. Das ist alles kein großes Geheimnis in der Medizin. Aber jetzt zwei Studien mit Beteiligung der Universitätsmedizin Frankfurt, die beide in der Fachzeitschrift Nature erschienen sind, zeigen erstmals, auch im Erwachsenenalter ist der Thymus noch von großer Bedeutung, weil wer eine gesunde Thymusdrüse hat, lebt länger und wird seltener krank. Was bedeutet das jetzt für uns? Mit dem Erstautor der Studien sprechen wir jetzt darüber, mit Dr. Simon Bernatz. Er ist Radiologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsmedizin Frankfurt. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Morgen, Herr Bernatz. Warum dachte man, wenn wir vielleicht da erstmal anfangen, bisher überhaupt, dass die Thymusdrüse, ja, wie man so sagt, ein reines Kinderorgan ist und später für Erwachsene nicht mehr relevant, weil sie ist ja nicht aus dem Körper verschwunden dann nach der Kinder- und Jugendzeit?
Genau, also man ging quasi seit langer Zeit davon aus, dass die Thymusdrüse besonders in der Kindheit hohe Relevanz hat. Das ist auch weitreichend belegt. Und dann geht die Thymusdrüse einfach in Fettgewebe über. Und das beginnt schon sehr früh, schon in den ersten Lebensjahren und dann nochmal besonders in der Pubertät. Und man hat es quasi als ganz normalen Weg des Erwachsenwerdens verstanden und ging immer davon aus, dass die Thymusdrüse genug Fremdkörper gesehen hat in diesem Zeitraum, die dann in der Peripherie sozusagen weiterentwickelt werden können, dass sie im Alter nicht mehr benötigt wird. Und weil sie dann immer fettiger wird, ist man davon ausgegangen, dass es immer mehr an Relevanz verliert.
Okay, also so ein Organ, was sich wandelt und dann quasi die Funktion verliert, mehr oder weniger. Das dachte man bisher. Was konnten Sie jetzt mit diesen beiden Studien genau feststellen?
Genau, also Sie hatten das ja schon hervorragend zusammengefasst. Also wir konnten dann in zwei unabhängigen Studien zeigen. In der ersten, da haben wir ca. 30.000 Patienten untersucht. Und das sind Patienten wie Sie und ich, also mutmaßlich gesunde Personen.
Naja, nein, und Spaß.
Und da konnten wir zeigen, dass diese Personen länger leben und dass sie seltener Lungenkrebs beispielsweise entwickelt hatten und auch seltener daran verstorben sind, unabhängig davon, wie viel sie geraucht hatten oder auch seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt hatten und daran verstorben sind. Und in der zweiten Studie konnten wir zeigen, dass falls Personen an Krebs leiden und mit Immuntherapie behandelt werden, also mit dieser wirklich sensationellen neuen Therapieform, dass die Personen mit einer besseren Thymusdrüse länger überlebt hatten und auch länger ohne Rezidive überleben konnten.
Verstehe ich es dann richtig? Anders gesagt, am Zustand des Thymus kann man ablesen, wie gut das Immunsystem eines Menschen ist, wie gesund er ist? Nein.
Genau, also zu einem gewissen Grad weisen unsere Studien jetzt zumindest darauf hin, dass es aussieht, als also die Thymusdrüse ist sehr unterschiedlich bis ins hohe Alter. Also es gibt Personen, die auch noch in hohem Alter eine hervorragende Thymusdrüse haben. Und diese Personen scheinen wirklich ein geringeres Risiko für diese Erkrankungen aufzuweisen. Und in unserer zweiten Studie konnten wir auch wirklich zeigen mit blutbasierten Messwerten, dass diese Personen wirklich noch mehr adaptives Immunsystem sozusagen gebildet hatten. Also die hatten mehr T-Zellen, diversere T-Zellen, also eine höhere Chance, um auch weiterhin ganz neue fremde Antigene erkennen zu können.
Okay, also das heißt, wir wissen, die Thymusdrüse auch für Erwachsene relevant und wichtig, kann man viel von ablesen, sollte man im Auge haben. Was heißt es denn jetzt eigentlich für die Medizin? Also was leitet sich Konkretes von Ihren Studienergebnissen ab? Können diese Ergebnisse jetzt am Ende für eine bessere Behandlung von Patientinnen und Patienten sorgen?
Genau, also das hoffen wir natürlich. Man muss natürlich sagen, unsere Studien sind jetzt wie der erste große Baustein, der da nochmal hinweist. Es weist wirklich darauf hin, dass die Menschen noch mal mehr in den Fokus rücken. Also dass der Mensch selbst, also jeder Patient, jedes Individuum selbst, die eigene Immunabwehr und der Thymus sozusagen als ein weiteres Puzzleteil jetzt mehr in den Fokus rückt und bei Patientinnen oder Patienten mit Tumorerkrankungen nicht mehr ausschließlich der Tumor im Fokus steht, sondern wirklich jeder Mensch. Und wir hoffen jetzt, dass natürlich weiterführende Studien gemacht werden können, wo man weiterführend untersuchen kann, wie kann man diese neuen Erkenntnisse nutzen, um Medizinerinnen und Medizinern den Thymus an die Hand zu geben, weil wir haben ja den unfassbaren Vorteil, das freut uns als Radiologen natürlich besonders, dass in Millionen von CT-Scans, die jedes Jahr gemacht werden, der Thymus, was immer mit erfasst wird, aber bisher keine Beachtung findet. Und wenn man den weiter mit auswertet, hat man vielleicht dieses weitere Puzzleteil, wo man den Mensch und nicht nur den Tumor dann beispielsweise im Fokus hat.
Ein bisher zu Unrecht im Erwachsenenalter ignoriertes Organ, die Thymusdrüse, die gar nicht so unwichtig ist für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem und auch dafür, wie wir dann als Erwachsener behandelt und gegebenenfalls therapiert werden. Das alles hat Dr. Simon Bernhardt rausgefunden, zusammen mit einem Team der Universitätsmedizin Frankfurt in zwei Studien. Radiologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsmedizin Frankfurt. Dort ist Herr Dr. Bernhardt angesiedelt. Ich danke Ihnen, Herr Bernhardt, und wünsche Ihnen eine besinnliche Ostertage, vielleicht mal ohne Studien und ein bisschen ausruhen.
Vielen herzlichen Dank, Ihnen auch. Danke.
Ciao, ciao. Wir reden über den wohl bekanntesten Vulkanausbruch der Geschichte. 79 nach Christus, da ist der Vesuv ausgebrochen und hat die römische Stadt Pompeji unter sich begraben. Soweit so bekannt. War eine Katastrophe für die Bewohner natürlich von historischem Ausmaß, aber es war gleichzeitig auch ein Geschenk für heutige Archäologen. Denn dadurch wurde die Stadt und auch vieles in der Stadt einzigartig konserviert, sogar die Räuchergefäße in den Häusern der römischen Familien, die damals genutzt wurden, um Opfergaben an die Götter zu verbrennen. Und die wurden jetzt untersucht von einem internationalen Forschungsteam, beziehungsweise die Aschereste aus diesen Räuchergefäßen wurden genauer analysiert und es wurde herausgefunden, dass die Bewohner Pompejis nicht nur heimische Pflanzen verfeuert haben, sondern auch Harze von irgendwoher aus der ganzen Welt und Wein. Das heißt, wir können jetzt ahnen, wie es damals in einem römischen Haus gerochen hat. Unter anderem. Finde ich sehr, sehr interessant. Professor Dr. Philipp Stockhammer ist einer der Autoren der Studie. Er ist Professor für Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität LMU in München und am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und hat die Zeit gefunden, jetzt bei mir am Telefon zu sein, was mich sehr freut. Hallo, Herr Stockhammer.
Hallo, guten Morgen, Herr Schilder.
Herr Stockhammer, Sie müssen uns am Anfang mal mitnehmen in Ihre Studie. Weil man hört das ja und denkt als Laie, Sie haben Aschereste in Räuchergefäßen gefunden von vor rund 2000 Jahren? Also was findet man da noch und wie wertet man sowas aus?
Also erstmal ist natürlich für uns dieser Vulkanausbruch einfach ein ganz großer Glücksfall gewesen. Normalerweise erhält sich ja so eine Asche nicht im Räuchergefäß. Sie müssen sich diese Gefäße vorstellen wie vielleicht so eine Sektschale, ja, also so eine Müslischale mit so einem Standfuß dran. Und in Pompeji wurden die eben zum Räuchern verwendet und hat quasi die Asche, die in diesen Schalen noch vom Räuchern übrig war, gefunden. Und die wurde durch den Vulkanausbruch überdeckt und in dem Fall von Steinen, die man einfach wegnehmen konnte, und drunter war die Asche. Und mich hat eben ein Kollege, der über diese Gefäße arbeitet, kontaktiert und meinte, Herr Stockhammer, Sie haben doch so ein internationales naturwissenschaftliches Team, könnten wir damit nicht was machen? Ich so, na klar, wir können mal schauen, was da eigentlich verbrannt wurde, weil für uns schaut es erstmal nur aus wie Asche. Aber da kann man eben dann ganz, ganz, ganz viel Spannendes noch mit dieser Asche machen.
Mhm. Wie wertet man das denn eigentlich aus? Wie guckt man sich das an? Also mit welchen Methoden sozusagen?
Also eine der Möglichkeiten ist, dass man eben die Asche nach verschiedenen Verfahren unter das Mikroskop legt und schaut, was sieht man da zum Beispiel. Und eine Sache, die man sehen kann, Pflanzen, wenn sie verbrennen, hinterlassen ganz kleine, das sind Siliziumoxide, das sind wie so ganz kleine Kristalle, die aber für Pflanzen charakteristisch sind. Und ich kann mir die unter dem Mikroskop anschauen und dann sehen, welche Pflanzen da verbrannt wurden. Und da konnte einer meiner Mitarbeiter dann eben sehen, dass da zum Beispiel Kirsche, Eiche, Feige oder andere Pflanzen wirklich auch verbrannt wurden in dieser Schale. Das sehen Sie, also Sie können sozusagen nach 2000 Jahren der Asche noch ansehen, von welchem Baum die stammt. Das ist schon total faszinierend. Das andere, was wir gemacht haben, war, dass wir das Ganze, dass wir geschaut haben, welche Moleküle bleiben von den Dingen übrig, die da verbrannt wurden. Auch die halten sich über 2000 Jahre und dann konnten wir eben auf die Art und Weise die verschiedenen Harze identifizieren.
Das heißt, Sie haben verschiedene Harze gefunden, auch andere Sachen haben Sie gerade schon aufgezählt und so. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, so hatte ich es ja auch anmoderiert, war das für Sie doch sehr überraschend, dass da teilweise Harze gefunden wurden, die gar nicht aus der Gegend kamen, oder?
Das war total überraschend. Also das war eigentlich wirklich das, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Also wir wissen, dass die Römer hatten großes Interesse an Weihrauch. Weihrauch kommt ebenso aus dem Gebiet der arabischen Halbinsel. Was wir aber gefunden hatten, war ein Tropenharz namens Elemi. Das ist bei uns heutzutage nicht so bekannt, kommt aus dem tropischen Afrika oder aus Indien. Und in diesen Haushalten, an diese Hausgötter, hat man eben dieses tropische Harz verbrannt. Ja? Also damit hatten wir nicht gerechnet. Da gab es auch keine Schriftquellen dazu. Weihrauch wird in Pompeji in Texten genannt, aber nicht dieses Harz. Und es zeigt einfach, die Texte zeigen uns halt immer nur so einen kleinen Teil der Realität. Und in Wirklichkeit hatten die Römer noch viel mehr exotische Sachen, als wir uns das eigentlich immer gedacht haben.
Und was sagt das jetzt Neues über Pompeji? Also dass die Stadt im Prinzip globaler vernetzt war, als man bisher dachte?
Ja, also das auf jeden Fall. Und es ist halt auch spannend, also diese Häuser, die wir analysiert haben, das sind ja ganz normale Wohnhäuser. Also offensichtlich konnte jemand einfach Zugang zu Harzen aus Indien bekommen, in dieser Kleinstadt am Fuße des Vesuvs. Ja, ist doch schon spannend, was uns zeigt, wie vernetzt dieses Römische Reich war und wie vernetzt selbst irgendeine Kleinstadt im Römischen Reich und wie Teil an diesem weltweiten Handelsnetzwerk war. Das ist das eine. Und das zweite, was ich natürlich spannend finde, wenn man sieht, da wurde Lorbeer verbrannt, da wurde Eiche verbrannt, da wurde Wein in die Opferschale verdampft, da wurden diese Harze verbrannt. Es gibt uns schon auch so eine Idee, wie roch es denn an den solchen Häusern? Wissen Sie, Sie gehen heute als Tourist durch Pompeji, durch Ruinen und da riecht es natürlich jetzt nicht mehr irgendwie sozusagen, vielleicht wäre es besser, man stellt sich vor, man geht in eine katholische Kirche und dieser Weihrauchgeruch aus der Kirche, der durchdringt sozusagen auch so diese Häuser von Pompeji. Also das war sicherlich auch ein Geruchserlebnis.
Also Geschichte wird im Prinzip ja vorstellbarer, ne? Dadurch, dass man sowas Konkretes wie einen Geruch hat und nicht nur irgendwie irgendeine abstrakte Aufzeichnung oder so.
Absolut. Und außerdem ist natürlich für uns auch spannend, dass wir manche Sachen auch bestätigen konnten, die die antiken Autoren sagen. Also da muss man immer vorsichtig sein, was antike Autoren so schreiben. Und die schreiben eben, Wein und Lorbeer wurde geopfert. Und da kann man sagen, da haben sie recht. Und das andere haben sie uns halt vorenthalten. Und das finde ich halt einfach schon spannend. Ja, ich finde wirklich, also ich finde halt, Geschichte wird dann begreifbarer, wenn man auf ganz verschiedene Arten und Weisen versucht, dem nachzugehen. Archäologisch mit Texten und mit all diesen spannenden naturwissenschaftlichen Verfahren.
Aber wissen Sie, Herr Stockhammer, das ist bei heutigen Autoren auch so, dass man da manchmal vorsichtig sein muss mit dem, was sie schreiben, nicht nur bei antiken Autoren. Das am Rande.
Das hat sich so gehalten im Laufe der Zeit.
So duftete es in Pompeji. Räuchergefäß statt Raumspray, kann man sagen. Professor Dr. Philipp Stockhammer hat es zusammen mit seinem Team herausgefunden, einer der Autoren der neuen Studie darüber, was in den Ascheresten der Räuchergefäße gefunden wurde. Professor für Archäologie an der LMU in München ist er und am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Vielen Dank, Herr Dr. Stockhammer, und einen schönen Sonnabend wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.
Tschüss. Ja, wir reden alle immer weniger. Also für uns selber oder logischerweise dann auch miteinander. Hat jetzt eine neue Studie rausgefunden. Wir Menschen sprechen immer weniger miteinander. Also täglich verlassen weniger Wörter unseren Mund, haben die Forscher der University of Arizona rausgefunden. Und darüber habe ich gesprochen mit Professor Matthias Mehl, eben von der University of Arizona. Ich habe vor der Sendung aufgezeichnet das Gespräch und habe Herrn Professor Mehl als erstes gefragt, wie sind Sie da eigentlich rangegangen? Ne? Also wie zählt man jetzt bei so einem Durchschnittsmenschen, wie schafft man da so eine kritische Masse? Wie zählt man die gesprochenen Wörter pro Tag?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Aber im Endeffekt bräuchte man eine Methode, die irgendwie Audio aufzeichnet Begegnungen im Alltag macht. Und das hat natürlich Schwierigkeiten, aber wir haben tatsächlich so eine Methode entwickelt. Inzwischen machen wir Forschung mit der seit über 25 Jahren. Und das ist ein kleiner Audiorekorder. Früher war es ein separates Gerät. Jetzt geht es natürlich über das Handy. Der randomisiert im Alltag ganz kurze Schnipsel Alltagsgeräusche aufzeichnet. So 30 Sekunden, fünfmal die Stunde. Man kriegt nicht so viel, das ist auch ganz gut, weil man muss ja irgendwie die Privatsphäre der Leute auch schützen. Aber wir wissen genau, was passiert. Wir wissen, ist die Person alleine, ist da jemand anders da, ist es eine größere Gruppe, die gerade spricht. Und wir können die Wörter zählen.
Vielleicht nehmen Sie uns noch ein bisschen genauer mit in die Studie. Was sind da so die detaillierten Ergebnisse?
Wir waren eigentlich gar nicht dran zu testen, ob wir irgendwie mehr oder weniger sprechen historisch, sondern wir wollten einen Befund replizieren. Vor längerer Zeit, 2007, habe ich mal eine Publikation gemacht, wo wir nachweisen konnten, dass Männer und Frauen sich eigentlich wirklich trivial in ihrer Gesprächigkeit unterscheiden. Und 18 Jahre später und viele Studien später hatten wir die Möglichkeit, das im größeren Rahmen zu publizieren. Statt 500 Leute hatten wir jetzt mehr als 2000 und wollten schauen wieder, was so der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist in der Anzahl an Wörtern, die sie pro Tag sprechen. Und damals hatten wir geschätzt 16.000 Wörter mit ungefähr 500 Wörtern Unterschied. Und eines guten Tages kam meine damalige Postdoktorandin, Valeria Pfeiffer, zu mir und die hat die Datenauswertung gemacht und die hat gesagt, ja, ich habe das Ergebnis, jetzt so viel und so viel. Und ich habe mir gesagt, Mensch, das kann ja nicht sein. Das ist im Durchschnitt ist ja weniger als 13.000 da. Da muss irgendein Rechenfehler dran sein. Das muss man nochmal checken. Weil 16.000 damals, 13.000 jetzt, das kann nicht sein. Wir müssen, die Zahl müsste mehr bei 16.000 liegen. Und dann hat sie nochmal nachgerechnet, aber es war alles richtig.
338 Wörter weniger am Tag pro Jahr. Ist das eigentlich viel oder ist das wenig?
Unsere Schätzung ist, dass wir 338 Wörter pro Tag jedes Jahr zwischen 2005 und 2019 verloren haben. Ja, das klingt irgendwie nach nicht viel, gell? Wenn man das so im Internet eingeben, das klingt nach, wenn man 338 Wörter spricht, das dauert ungefähr 1,5 Minuten. Das ist ja nichts, das ist ja nicht viel. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass wir 338 Wörter im Monolog verloren haben. Und unsere Vermutung ist, dass wir sehr, sehr viele kleinere soziale Interaktionen verloren haben. Und wenn man das Ganze dann auf ein Jahr hochrechnet, dann sind es 120.000 Wörter, also vielleicht so viel ist wie ein guter Roman. Und vor allem jede Menge an sozialen Interaktionen, die uns einfach noch damals ein Stück weit so das Gefühl des Dabeiseins gegeben haben und die uns vielleicht dazu im Augenblick führen, dass wir uns ein bisschen alleine manchmal fühlen.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich, dass wir ganz offensichtlich weniger sprechen? Heißt das, dass wir anderswo mehr kommunizieren oder kommunizieren wir generell weniger? Wissen Sie das?
Also unsere Daten sind so über einen Zeitraum von 2005 bis 2019, also sogar noch vor der Pandemie. Aber was interessant ist natürlich, dass in dem Zeitraum auch die digitale Kommunikation groß im Kommen war. Also wir sagen nicht, dass wir insgesamt an humanem Output an Wörtern verloren haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir insgesamt vielleicht sogar mehr Wörter pro Tag produzieren. Wir sagen, dass das gesprochene Wort, das wir zu anderen Leuten sprechen, deutlich geringer ist. Natürlich kompensieren wir das durch die E-Mail-Nachrichten, durch die Text-Messages, durch unsere soziale Medienpräsenz und so weiter.
Und mit wem reden wir weniger? Also welche Gespräche betrifft das? Weiß man das?
Wir vermuten, dass wir in erster Linie Gespräche mit so diesen in der Peripherie unseres sozialen Netzwerks weniger haben. Also zum Beispiel passiert es ja inzwischen nicht mehr, dass wir Leute nach Richtungen fragen. Wir fragen auch Leute nicht mehr, wann der nächste Bus kommt, weil es ist ja alles im Handy. Wir haben auch kein kleines Gespräch mit der Person an der Kasse mehr beim Einkaufen. Wir gehen weniger zum Bäcker an der Ecke, wir gehen ins Einkaufszentrum. Das heißt, unsere Gesellschaft hat sich so verändert, dass die Notwendigkeit der kleineren sozialen Interaktionen deutlich reduziert ist.
Also meine Nachfragen rühren auch daher, weil ich die ganze Zeit versuche mir vorzustellen, kann man davon auch was Qualitatives ableiten? Also haben wir weniger, sind wir weniger verbunden durch diese Erkenntnisse? Ist das vielleicht ein Indiz dafür oder reicht das nicht?
Ja, also wir denken schon, die Interaktionen, die wir digital haben, sind tatsächlich ausschließlich Wörter. Da ist kein anderer Kanal dabei. Es ist oft auch asynchron, das heißt, wir schreiben und irgendwann kommt die Antwort, während das gesprochene Wort viele Kanäle hat. Das gesprochene Wort hat das Wort, hat die paraverbale Information, hat auch die Gesichtsausdrücke, hat die Gestik. Und ich glaube, als Menschen bedeutet das für uns, dass wir sehr gut, wir sind optimiert, diese Signale zu lesen und haben damit ein schnelles Gefühl, wie die andere Person sich so sieht oder wie man bei der anderen Person ankommt. Und was es subjektiv bewerkstelligt, meiner Ansicht nach, ist, dass wir leichter ein Gefühl der Verbundenheit bekommen, des Eingebundenseins, der Verbindung von der anderen Person. Das kennt man ja, wenn man sagt, man kriegt eine Textmessage und man sagt, Mensch, ich weiß nicht genau, wie hat die Person das gemeint. Ist das, war das ironisch gemeint? Ist es ernst? Ist die Person vielleicht sogar beleidigt? Diese Unsicherheit, glaube ich, ist genau die, die wir im gesprochenen Wort weniger haben und die uns signalisieren, dass eine andere Person gegenwärtig ist und sieht und damit auch uns erleichtert, gefühlte Bezogenheit zu haben.
Der Psychologieprofessor Matthias Mehl von der University of Arizona über seine neue Studie, der wo er ja quasi fast so ein bisschen nebenbei eigentlich rausgefunden hat, dass wir Jahr für Jahr weniger Wörter sprechen und was das bedeutet.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Möwen fliegen weg, wenn man sie anschreit. Wie verteidigt man eine Portion Pommes am besten gegen Möwen? Das wollten Forschende in England wissen. In Cornwall haben sie Möwen verschiedene Audioaufnahmen vorgespielt. Demnach vertreibt der Gesang eines Rotkehlchens die Vögel nicht. Möwen mit ruhiger Stimme anzusprechen, verscheucht ebenfalls nur einen Teil. Am ehesten suchen die Tiere das Weite, wenn sie von einer Männerstimme angeschrien werden.